Herzlich willkommen zu unserem Podcast Forward Thinking. Hier dreht sich alles um innovative und zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten. Genau dazu spricht Yannick Müller, Innovation Scout bei Days With Us, heute mit Barbara Josef. Sie ist Co-Gründerin der 529 AG und Verwaltungsrätin unterschiedlicher Organisationen. Seid ihr bereit für die Zukunft? Dann lasst euch inspirieren.
Hallo Barbara.
Hallo Yannick.
Schön, dass du heute hier bist und dir Zeit nimmst. Wir hatten ja schon länger mal vor, eine gemeinsame Folge aufzunehmen. Umso schöner, dass es jetzt so kurzfristig geklappt hat.
Vorfreude ist die schönste Freude.
Du sagst es, ja. Barbara, du bist Unternehmerin, hast eine eigene Unternehmung, 529, bist Verwaltungsrätin, bist als Speakerin in der ganzen Schweiz unterwegs und vieles mehr. Stell dich doch mal kurz selbst vor und was machst du den ganzen Tag?
Mache ich sehr gern. Ich bin ganz ursprünglich mal Primarlehrerin gewesen und bin dann auf verschiedene Wege irgendwann mal bei Microsoft gelandet. Und dort ist das Thema New Work vor rund 15 Jahren schon sehr gross gewesen. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, das Thema fasziniert mich so sehr, dass ich mich nur noch dem widmen will. Habe dann parallel noch eine Doktorarbeit geschrieben über das Thema Coworking. Und ich habe mich immer mehr dem Thema angenähert und sehe es als grosses Privileg, dass ich heute nur noch das mache. Aber in ganz vielen Firmen, so wie eine Reiseleiterin. Ja, und das ist eigentlich der Grund für die Selbstständigkeit, mich ganz dem Thema zu widmen.
Und das war dann auch Grund für die Selbstständigkeit am Ende des Tages?
Absolut. Ich wollte nie selbstständig werden. Ich hatte nie den Traum, keine Firma zu gründen. Aber für mich ist die Form, allein unterwegs zu sein oder mit der Geschäftspartnerin zu dem Thema unabhängig zu sein und in ganz viele Firmen hineinzusehen, ist eine wichtige Erfolgsvoraussetzung gewesen. Also wenn man es nur aus einer Perspektive macht, man könnte sich ja auch anstellen lassen als New Work Manager irgendeiner Firma, aber dann könnte man die Vielfalt von dem Thema gar nicht erkennen. Also das ist mir sehr wichtig, weil ich ja häufig bei den Firmen den Blick über den Tellerrand quasi mitbringe.
Bevor wir voll ins Thema einsteigen, habe ich eine Frage, die ich jedem Gast und jeder Gästin stelle, um dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar, wer oder was ist deine persönliche Superheldin oder dein persönlicher Superheld und warum?
Habe ich länger müssen überlegen. Vermutlich wäre es Pippi Langstrumpf. Ich habe als Kind wahnsinnig gerne gelesen, auch von der Astrid Lindgren. Und mir hat die Figur halt sehr gefallen, die sehr unabhängig ist und wo alles irgendwie möglich ist. Und ja, ich glaube, die Denkhaltung sollte man auch heute noch frisch behalten.
Schönes Bild, ja. Ja, ich würde sagen, steigen wir voll ein. Barbara, was ist New Work für dich?
New Work ist für mich, wenn man mit der Zeit geht und Veränderungen gesund kann bewältigen, also nicht aus der Krise. Und wenn aus dem Mehrwert entsteht für die Mitarbeitenden, für die Anspruchsgruppe und für die Organisation.
Jetzt ist New Work ja was, was ursprünglich mal in den 60er, 70er Jahren entstanden ist, ursprünglich aus der Produktion kommt, aus den USA. Und das Ganze ja nochmal so ein Hoch erlebt hat, 2020 zu Corona-Zeiten. Und plötzlich was alles, was neu war oder zumindest neu erschien, plötzlich New Work hieß. War das gut für die Sache, dass man plötzlich wieder mehr über eine neue Art der Arbeit nachgedacht hat? Oder war das für die Idee von der ursprünglichen New Work-Philosophie eher schädlich?
Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir uns Gedanken machen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und die Gedanken müssen wir uns täglich machen und nicht nur in so Zäsurmomenten, wie das Corona-Krise war. Was für mich wichtig ist, ist, dass wir uns bewusst sind, wo der Begriff New Work 1984 geprägt wurde, ist das interessanterweise genau vor 40 Jahren gewesen, ist die Arbeitswelt ganz eine andere gewesen. Wir sind so in der Mitte vom Optimierungszeitalter gewesen. Die ganze EDV-Thematik ist in die Organisationen gekommen, die Vollautomatisierung ist gekommen. Und man kann ein bisschen salopp sagen, der Mensch ist dort einfach ein Rädli gewesen oder ein Produktionsfaktor. Und Friedhof Bergmann, sein Plädoyer für eine menschenwürdigere Arbeitswelt und eine Arbeitswelt, die sinnhaft ist, ist enorm wichtig gewesen. Und er hat damit eine Bewegung losgetreten, wo wir heute davon profitieren. Also, dass es uns gut geht in der Arbeitswelt und dass wir nicht einfach fair entschädigt sind und dann hört die Diskussion auf. Ich glaube aber, dass heute die Diskussion nicht mehr hilft und nicht mehr zielführend ist, weil das Bild vom Ich im Zentrum hilft uns nicht, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Also wir haben heute eher das Problem, dass uns zum Teil das Kollektiv fehlt oder das Bewusstsein, dass vielleicht jetzt eine Aufgabe für mich nicht wahnsinnig spannend ist, aber sie ist wichtig für das Ganze. Und darum glaube ich, wäre es gesund, wir würden den Begriff New Work hinter uns lassen und uns nach vorne entwickeln.
Also würdest du sagen, der Begriff fast nicht mehr umfassend, was es zukünftig sein muss? Oder haben sich die Themen dahinter auch verändert?
Es ist beides. Der Begriff ist dort mal wichtig gewesen, um den Fokus aufs Individuum zu lenken. Also um auch in der Firma Menschlichkeit hineinzubringen und den Mitarbeitenden Sorge zu tragen und zu anerkennen, dass sie mit Herz kommen, mit einer Seele, mit einem Privatleben. Auch das Thema Emotionen in der Arbeitswelt war noch nie ein grosses Thema zu dieser Zeit. Wenn wir jetzt aber heute schauen, dann sind wir im Zeitalter der Individualisierung. Das heisst, der Gedanke, dass sich vieles muss um mich als Person drehen, der hat schon lange, der prägt schon lange jetzt unsere Gesellschaft. Was aber fehlt, ist auch die Überlegung, wie kommen wir gut durch Veränderungsphase aus Sicht der Firmen? Also die Firmen stehen viele vor grossen Veränderungen und sie brauchen Mitarbeitende, die mitdenken, mitsuchen und vor allem sich auch ein Stück wie das Kollektiv verstehen, die gemeinsam etwas bewältigen. Und der Gedanke ist rein mit New Work, wie er dort mal definiert wurde, ist nicht abgebildet. Und das ist das, was wir im Moment dringend brauchen.
Du beschreibst ja gerade so eine Einseitigkeit, die, mit der wir uns ja auch auseinandersetzen müssen und Unternehmen auch vor große Herausforderungen stellt. Gleichzeitig weiß ich als Arbeitnehmerin natürlich auch, ich bin wertvoll und ich bin vor allem auch zukünftig knapp. Und ich möchte ja auf meine Privilegien schlussendlich auch nicht verzichten. Also wie schaffe ich es als Unternehmen, Leute davon zu überzeugen, dem Unternehmen, der Organisation, dem großen Ganzen wieder sinnbildlich mehr die Hand zu reichen?
Du bringst sehr eine wichtige Dimension auf. Also unser Arbeitsmarkt hat gewechselt vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Und das ist super, weil das verleiht auch der Transformation zusätzlich Flügel und Nachhaltigkeit. Also seit der Pandemie, dass wir nicht einfach zurückgehen in die Welt vor 2019. Also in dem Sinn ist der Arbeitskräftemangel sehr gut, weil wir müssen umdenken und wir müssen bessere Rahmenbedingungen schaffen. Was hingegen negativ wäre, ist, wenn es fast zu einer Erpressungssituation kommt. Quasi, ich mache, was mir passt. Hallo, Arbeitgeber, friss oder stirb. Entweder du tanzest nach meiner Pfeife oder nicht. Sobald der Arbeitsmarkt sich abkühlt, werden die Goodies und die kurzfristigen Sachen wieder verschwinden. Und ich glaube, das ist in niemandem seinem Interesse, wenn jeder einfach kurzfristig seine Privilegien ausspielt. Die Frage muss doch sein, wie können wir langfristig zusammenarbeiten? Und ich werde nicht gerade auf die Straße gestellt, wenn mal die Nachfrage ein bisschen einbricht. Mhm. Und gleichzeitig werde ich aber nicht gerade wegen 100 Franken mehr Lohn zum Mitbewerber wechseln. Und das heisst, der Beziehungsfokus finde ich enorm wichtig, dass man sich auch eine gewisse Solidarität vorstellt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und langfristig miteinander plant und nicht einfach opportunistisch wechselt. Ich glaube auch, es ist im Sinn vom Arbeitnehmer, wenn man sich auch überlegt, was kann ich einbringen, was komme ich dafür rüber. Also ich rede immer in den Firmen vom Thema New Deals. Wenn ich einseitig fordere, dann hat mein Gegenüber keinen grossen Anreiz, echt etwas zu ändern. Ich sehe in vielen Firmen, wo die Mitarbeiter sich sehr gut einbringen, zum Mitgestalten. Da sind plötzlich Sachen möglich, die es früher noch nie gegeben hat. Also neue Arbeitsmodelle oder Workation, dass jemand mit den Kindern 5 Wochen Ferien machen kann und in dieser Zeit vielleicht 30% oder 50% schafft. Und das entsteht dann, wenn die Firmen merken, hey, die Person setzt auch alles ein. Also mache ich das auch. Und das soll das Ziel sein von unserer Arbeitswelt.
Hast du da konkrete Handlungsfelder, wie man sowas umsetzen kann oder vielleicht auch schon umgesetzt wurde von einer Unternehmung, die du begleitet hast?
Es ist eigentlich sehr banal. Ich glaube, Firmen müssen Bewusstsein signalisieren, dass sie sich verändern, dass sie offen sind. Und häufig macht man dann ganz konkret Workshops mit Mitarbeitenden Pains and Gains. Also was könnten wir gewinnen, wenn wir uns bewegen? Und von was werden wir uns verabschieden? Oder was ist heute mühsam? Oder was steht uns heute im Weg? Und in der Regel definiert man den Handlungsfelder und geht die gemeinsam an. Das klassische Beispiel, das man heute sehr häufig hört, ist die 4-Tage-Woche. Mhm. Und da kommt häufig die Forderung der Mitarbeitenden, wir wollen das. Und die beste Antwort ist zu sagen, wie hast du dem vorgestellt und lass es uns mal probieren. Also wir müssen uns diese Fragen gemeinsam in partizipativer Form stellen und halt auch ausprobieren, funktioniert es. Und ja, es braucht wie beide Seiten. Also auch da wieder nicht die Vorstellung, die Mitarbeiter fordern, die Firmen müssen liefern, sondern beide Seiten lassen sich darauf ein und tragen dazu bei, dass es funktioniert.
Wie siehst du die ganze Diskussion mit der 4-Tage-Woche? Glaubst du, das ist was, was großflächig Einzug erhält in unsere Wirtschaft? Oder ist es was, was auch wieder ein Trend ist, der in abgeschwächter Form sicherlich vorzufinden ist oder ganz verschwindet?
Die ehrliche Antwort ist, sie nervt.
Okay.
Ich finde es richtig zu überlegen, also wie gestalten wir die Arbeit, gibt es neue Modelle, die besser sind. Mich nervt es aber masslos, wenn einfach die Forderung kommt, schaffe jetzt nur noch 4 Tage zum gleichen Lohn. Mhm. Also ich glaube, auch da geht es darum zu überlegen, ich habe Beispiele gehört, wo das gut funktioniert hat, im Bau beispielsweise, dass man sagt, wenn man nur 4 Tage arbeitet, müssen wir die Baustelle nur einmal putzen, wir haben die Anfahrt nur einmal und machen Prozess schlanker, dann profitieren beide Seiten. Aber einfach nur zu fordern, ohne zu überlegen, wie kann man denn trotzdem Produktivität oben behalten, ist sehr einseitig und sehr opportunistisch.
Um das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen zu ordnen, was sind denn momentan aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen, vor denen die Unternehmen aktuell stehen? Also nebst diesem Ungleichgewicht und Arbeitskräftemangel, was sind da aus deiner Sicht so die größten Themen aktuell?
Kann ich bei der 4-Tage-Woche noch schnell einen Nachsatz machen?
Ja, selbstverständlich.
Vielleicht noch ein zweiter Aspekt, der mich bei der 4-Tage-Woche ein bisschen ärgert, das ist so eine Pseudo-Innovation. Also ich glaube zum Beispiel in einem Gastrobetrieb mit 3 Stunden Zimmerstunde ist es natürlich toll, wenn man ein bisschen verdichten könnte, dass Mitarbeiter vielleicht ihre Zeit in 4 Tage machen können. Aber für Wissensarbeiten ist es eigentlich eine Farce, weil die können ja selber gestalten. Also ist es eigentlich wie so Pseudo-Innovation, weil es es gar nicht braucht. Also Wissensarbeit, wenn die Mitarbeiter Gestaltungsverantwortung wahrnehmen, dann kann das einfach ein Aspekt sein, wie sie es machen. Oder das heisst vielleicht eine Woche, wenn ich mich für eine Messe vorbereite, schaffe ich 6 Tage und nach der Messe sind es dann vielleicht mal nur 4 Tage. Das wäre natürlicher.
Zurück nochmal zur Frage, was sind denn so die größten Herausforderungen, mit denen Unternehmen sich aktuell beschäftigen oder mit denen sie auch auf dich zukommen aktuell?
Was ich merke, ist, dass Firmen enorm gefordert sind in einer Wirtschaft, die sehr volatil ist. Also wir haben zum Beispiel gesehen, nach der Pandemie sind Bestellungen durch die Decke gegangen und die Firmen haben nach dem alten Verständnis sich diesen zusätzlichen Nachfragen gestellt. Das heisst, sie haben Personal aufgebaut, Budget gesprochen, das Marketing aufgefahren. Dann kurz darauf ab ist die Nachfrage wieder zusammengebrochen, die Lager sind voll. Sie entlöhnt Personal, es gibt Budgetkürzungen, man kommt sich in einen Teufelskreis. Und ich glaube, das ist genau der Kern von der Sache, dass wir nicht gewöhnt sind mit dem schnellen Wandel, wo von Knappheit mal ist sie auf der Seite Mitarbeitende, mal auf der Seite Nachfrage umzugehen. Und da sind wir beim Fachbegriff von der resilienten Organisation. Das heisst, es muss uns gelingen, die schnellen Veränderungen nicht aus der Krisenhaltung zu bewältigen, weil das macht Mühe oder sogar bis hin zu Burnout, sondern wir müssen wie ein Betriebssystem finden, wo es normal ist, dass sich die Umwelt, die Aussenwelt schnell verändert und wir können Bezug nehmen.
Und kann man das lernen? Also ich frage mich jetzt gerade, okay, das macht alles total Sinn und ich bin jetzt Unternehmerin oder Unternehmer und höre uns zu und frage mich, ja, habe ich verstanden, aber wie genau mache ich es jetzt? Also die Frage wäre im Kern, kann ich Resilienz lernen als Organisation wie als auch Individuum oder ist das was, was ein Stück weit auch gegeben sein muss aufgrund diverser Voraussetzungen vielleicht?
Also als erstes möchte ich unterscheiden, die individuelle Resilienz ist etwas völlig anderes als die organisationale Resilienz. Mhm. Und bei der individuellen geht es um das Thema Mindset, also meine Haltung gegenüber Veränderungen. Und relativ banal gesagt, wenn ich gute Erfahrungen gemacht habe mit Offenheit, dann werde ich auch in Zukunft offen sein. Also das ist das Haltungsthema, das ich aber nicht möchte im Fokus rücken. Organisationale Resilienz bedeutet, dass ich vielleicht anders aufgestellt bin. Also ich habe vielleicht im Kerngeschäft nach wie vor die Hierarchie als Dominanzelement, aber im neuen Geschäft habe ich vielleicht eher Element von der Selbstorganisation, damit ich beweglicher bin, mehr Eigenverantwortung habe oder mehr teilautonome Teams habe, weil die Hierarchie wird schwerfällig. Es bedeutet zum Beispiel auch, dass ich Budgets anders gestalte, dass ich nicht Anfangsjahr quasi ist alles verplant und unterjährig bin ich nicht mehr flexibel. Es bedeutet vielleicht auch, dass ich einen Pool habe an Mitarbeitenden, auch an ehemaligen Mitarbeitenden, vielleicht sogar Pensionierte, die in einer Spitzenphase einspringen können. Nicht, dass ich dann quasi Leute anstelle, die ich nachher wieder entlassen muss. Es bedeutet vielleicht, dass ich Kooperationen habe, dass wenn ich irgendwo in eine Spitze Lauf, Produktionsspitze, kann ich mit Partnern zusammenarbeiten, die gleichen Werte, die gleichen Standards haben. Mhm. Also das heisst, sich aufstellen für Resilienz ist nicht eine Haltungssache, sondern wirklich ein betriebswirtschaftliches Thema. Und das ist die Herausforderung von unserem Zeitalter, diese Beweglichkeit sicherzustellen. Und nur das Thema Agilität langt nicht. Also es braucht eine andere Form von Wirtschaft und das lernen im Moment viele Organisationen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist ja momentan Resilienz ein zentrales Thema und super wichtig auch für die Unternehmungen. Ein paar Jahre zurückgeblickt war ja auch der große Innovationshype, der uns in der ganzen Unternehmenswelt auch irgendwo geprägt hatte. Ist es nicht mehr relevant oder nicht mehr wichtig?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, der Innovationshype um die Nullerjahr ist natürlich gekommen von den neuen Möglichkeiten mit dem Internet und auch der ganze Start-up-Boom, technologische Entwicklungen. Und das ist wichtig gewesen, das Innovationszeitalter einzuläuten, um zu zeigen, hey, jetzt geht es nicht mehr um Optimieren, jetzt geht es um völlig Neudenken. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Pandemie und die nachfolgenden Krisen uns gezeigt haben, dass unsere Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen und sie zu gestalten, auf lange Sicht begrenzt ist. Das heisst, Resilienz rückt in den Fokus, dass uns muss gelingen, gesund und gut reagieren. Also vielleicht sind wir die in der Branche, die am schnellsten können, auf eine Veränderung Bezug nehmen. Und das ist eine andere Vorstellung, als visionär zu sein. Jetzt glaube ich aber auch, dass man nicht einfach sagen, ja gut, dann warten wir halt mal und passen uns dann an. Also das Thema Innovation bleibt sehr wichtig. Aber ich glaube, wir haben eine andere Vorstellung davon, nämlich, dass Innovation viel mehr überall im Unternehmen entsteht, auch an den Rändern, an den Begegnungen mit den Kunden, an den Schnittstellen und weniger wie früher noch so quasi die Vorstellung vom Think Tank oder das Lab oder früher der Elfenbeinturm, wo Innovation produziert. Also es ist zu einer Verantwortung von jedem gegangen und das macht es sehr spannend, weil sich jetzt auch anfangen, Kulturen in die Richtung anzupassen, dass Führung erkennt, dass man all die Impulse, die in der Organisation entstehen, muss aufnehmen. Und da ist der digitale Arbeitsplatz natürlich auch ein super Mittel, um das zu machen.
Aber Innovation ist ja schon auch was, was wir ein Stück weit auch verlernt haben. Also der Muskel war ja lange auch nicht so beansprucht, wie es vielleicht auch notwendig gewesen wäre. Wie schafft man es, den wieder zu aktivieren und den Muskel auch wieder kulturell, wie du es gesagt hast, auch zu verankern?
Indem man gute Fragen stellt. Also ich glaube, Callcenter-Mitarbeiter als Beispiel, die haben jeden Tag Fragen, wo für sie auch neu sind. Und wenn man jetzt beispielsweise sieht das Slack oder Yammer oder Teams nutzt und die Fragen sammelt und transparent macht im Unternehmen, dann gibt das auch Hinweise an Leute in einer Produktentwicklung, die vielleicht den Kunden nicht jeden Tag vor sich haben. Also indem man als Netzwerk Impuls zirkulieren lässt und diskutiert und aufgreift, führt das automatisch dazu, dass man sich hinterfragt und überlegt, was könnte denn unser nächstes Produkt sein oder unser nächstes Kapitel. Also vielleicht ist das mehr eine Form von Innovation durch Impuls an der Front und auch Bottom-up, Ideen von den Mitarbeitenden, als die Vorstellung von, wir machen eine Studie, wir machen eine Arbeitsgruppe, wir reisen in Silicon Valley. Das ist eigentlich eine unaufgeregte, gesunde Vorstellung von Innovation.
Also es würde einfach bedeuten, dass man sagt, das ist jetzt nicht ein Innovationsworkshop oder eine Innovationsabteilung, sondern das ist eigentlich was, was so ein bisschen infiltriert werden sollte in die ganze Organisation am Ende des Tages.
Absolut. Also die Vorstellung von mehr an einer partizipativen Vorgehensweise, wo Mitarbeitende eingeladen werden zum Mitdenken. Und da sind wir natürlich jetzt aber im zweiten wichtigen Thema, beim ganzen Thema Change Management. Also auch das Thema Change Management, Vorstellung aus den 80er und 90er Jahren, die können wir begraben, die funktioniert nicht mehr. Also die hat ja die Idee gehabt, dass ein paar wenige gestalten das Neue und dann muss man quasi die Mitarbeiter an der Hand nehmen und befähigen, ein unsägliches Wort. Und die neue Vorstellung ist ja viel mehr Richtung Co-Creation, dass man Mitarbeiter, die mit unterschiedlichen Erfahrungen in eine Arbeitsgruppe nimmt, vielleicht temporär, vielleicht ist es einmalig, und dann partizipativ an diesen Themen schafft und das bestehende Wissen und Erfahrung nutzt und die weiterentwickelt. Und das macht es natürlich auch extrem spannend für die Mitarbeitenden, wenn sie plötzlich nebst ihrem Kernjob auch noch eingesetzt werden, um am nächsten Kapitel von der Firma mitzuschaffen. So entsteht auch ganz eine andere Form von Identifikation.
Aber schlussendlich ist es ja auch immer schwer, sowas messbar zu machen. Also was bringt mir so eine Gruppe? Das kann ja auch sein, dass da vielleicht gar nichts bei rumkommt oder erst beim 10. Mal zusammenkommen, was bei rumkommt. Wie schaffe ich es unternehmerisch, die Geduld zu wahren, um an das große Ziel auch zu glauben, dass es der richtige Weg sein kann?
Ich glaube, alle, die sich mal auf den Prozess eingelassen haben, stellen sich die Frage gar nicht mehr. Also für mich ist das immer total magisch, wenn man so eine Arbeitsgruppe sieht. Am Anfang sind die sehr passiv, weil sie die alten Formate gewöhnt sind. Also quasi Chefin, der Chef, der informiert. Und ich glaube, es braucht tatsächlich so 3-4 Mal in so einem Setting gute Fragestellungen, die echt Partizipation ermöglichen. Und dann entsteht plötzlich Magie. Also dann kommen plötzlich Vorschläge, wo man nicht damit gerechnet hat. Und ich glaube, wir müssen uns die Zeit nehmen für die Umstellung. Also das heisst, wenn man eine Arbeitsgruppe macht, die sich nur einmal trifft, dann kann man sich das auch schenken. Mhm. Also das ist das Plädoyer, das ich für ganz viele Firmen immer mitgebe. Wenn wir es machen, machen wir es richtig und nehmen uns auch Zeit. Und wir machen lieber weniger, aber das richtig. Also da müssen wir ein bisschen uns von dieser Hektik verabschieden und darf nicht vergessen, die Hektik entsteht ja aus der Unsicherheit. Viele wollen einfach etwas machen und verlieren sich dann. Mark Twain hat ja mal gesagt, und als sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten sie ihre Anstrengungen. Und genau in dieser Falle sind ganz viele Firmen drin.
Das ist eigentlich ein schönes Bild tatsächlich. Und ich glaube, das lässt sich auch wieder schön verknüpfen mit der ganzen New Work-Diskussion, weil es ja auch immer so eine scheinheilige Alibi-Checklisten-Übung war ein Stück weit, was man gesagt hat, ah ja, wir müssen jetzt auch New Work, ah ja, wir müssen jetzt auch Innovation, weil das Ganze ja schon auch ein bisschen Employer-Branding-mäßig ja gestützt war am Ende. Was sagst du zu so einer Alibi-Übung, wenn du merkst bei einer Unternehmung, die du begleiten sollst oder die auf dich zukommen, du merkst, die meinen das wirklich gar nicht so richtig ernst?
Ich habe das Privileg, dass ich dem meistens auch rausfalle.
Okay.
Auf mysteriöse Art und Weise bricht man den Kontakt ab. Also Spass beiseite. Ich sehe es als meine Rolle, Firmen zu unterstützen. Also meistens kommen die ja gute Absichten, warum sie sich wollen, bewegen. Also das heisst, man muss immer am Anfang so versuchen, Motiv rauszuhören und denen helfen, den Fokus zu haben. Dass man sagt, ja, Moment mal, jetzt in den ersten 6 Monaten geht es vielleicht nur um das Thema. Hm. Und wenn man das macht, also man weiss, was sind die Ambitionen, man weiss, was ist der Fokus, was ist in Scope, out of Scope, auf Neudeutsch quasi, dann kann man auch sehr schlagkräftig an dem Thema arbeiten. Und dann wird es auch nicht zu einer Farce. Ich kenne keine Firma, die das willentlich zu einer Farce macht, sondern häufig möchte man etwas bewegen, aber weiss vielleicht nicht so recht, wo ansetzen. Und dann entstehen halt so Sachen, die man im Nachhinein als oberflächlich würde betrachten.
Mhm. Wenn man jetzt auch nochmal das ganze Thema anschaut, was wir jetzt auch gerade schon besprochen hatten, war das ja mehrheitlich White-Collar-People oder White-Collar-Workers. Wie kann so eine Diskussion für eine kleine Schreinerei im Argo funktionieren? Was hat der oder die für Möglichkeiten, über eine neue Art der Arbeit nachzudenken? Hast du da vielleicht auch Beispiele aus der Praxis, wo sowas auch für so eine Berufsgruppe möglich ist?
Interessanterweise habe ich die Diskussion tatsächlich mit dem Schreiner geführt. Und du hast auch am Anfang richtigerweise gesagt, das Thema New Work ist ja aus der Produktion gekommen und ist jetzt plötzlich seit der Pandemie quasi nur den Bürolisten vorbehalten. In der Schweiz sind das doch über 60% von der Erwerbstätigen, also ist eine grosse Masse. Und trotzdem, glaube ich, kratzen wir nur an der Oberfläche, also das Thema Neuarbeit für alle. Jetzt für einen Schreinerbetrieb ist es genau das gleiche Thema, dass wir uns überlegen, wo sind denn Pains and Gains, also beispielsweise der Schreinerbetrieb, wo ich mit dem Suchen hatte, Mühe hatte, in einer Randregion Mitarbeitende zu finden. Und dann überlegt man sich, wie könnte man die Attraktivität des Berufs steigern. Und dort gibt es natürlich interessante Überlegungen, neue Arbeitsmodelle, also zum Beispiel auch, dass man Zeitmodelle hat, dass man Jahresarbeitszeit, also mit Möglichkeiten, vielleicht im Winter, wenn jemand Schneesportler ist, weniger zu arbeiten, dafür mehr im Sommer. Dort haben wir uns jetzt noch angeschaut, auch mit Möglichkeit im Ausland zu arbeiten, weil das zu dem Betrieb gehört. Das kann ja sehr attraktiv sein. Also kurz gesagt, ich glaube, man findet, wenn man genau hinschaut, immer Möglichkeiten, die den Mitarbeiter weiterbringt und das Unternehmen. Mhm. Aber was ganz wichtig ist, ist, man kann nicht einfach einen Artikel lesen und sagen, jetzt machen wir New Work, sondern man muss wirklich entlang von der DNA versuchen, die Firma zu entwickeln. Jetzt beispielsweise Hotelplan wird häufig zitiert mit Workation. Und dann kommt so ein bisschen zynisch, ja, jetzt hocken die da in schönen Ferienhäusern, ist das New Work? Und die Antwort ist, ja, natürlich ist das New Work. Hotelplan verkauft Sehnsucht nach Reisen, nach anderen Kulturen. Und wenn die Mitarbeitenden die Sehnsucht können pflegen und die Ort besser kennen und dem Kunden können erzählen, wie sich das dort anfühlt, dann ist das ein riesen Gewinn. Und das ist eigentlich unser Job, zu schauen, wie man DNA könnte in die Zukunft führen. Und das ist dann sehr eine individuelle Geschichte von New Work, die für jede Unternehmen Relevanz hat.
Absolut. Total schönes Bild. Zum Schluss hätte ich noch eine Frage an dich. Vielleicht hast du ein besonders schönes Projekt oder ein besonders erfolgreiches Projekt, was du mit uns ja, teilen wollen würdest, wo du immer wieder dran denken musst, wo du gemerkt hast, hey, da habe ich jetzt wirklich einen Impact gehabt oder ich konnte wirklich was bewegen?
Ja, es wäre jetzt verlockend, irgendein Beispiel zu bringen, aber ich möchte etwas ganz anderes einbringen. Ich habe immer so eine Gänsehaut, wenn ich merke, dass die Firmen selber überrascht sind, was alles möglich ist. Und man kann ja so ein bisschen sagen, heutzutage ist das Verständnis von Potenzial ist es dynamisch. Das heisst, ein Mitarbeiter ist nicht IQX und das ist gesetzt in seiner Karriere, sondern wenn man einer Person ideale Rahmenbedingungen bietet oder vielleicht auch eine Rampe, dann kann die wirklich durch die Decke gehen. Und das ist für mich das Schönste in meiner Arbeit, wenn man merkt, jetzt ist Potenzial freigesetzt worden, was einem in Zukunft zur Verfügung steht. Und genau um das geht es.
Sehr schön. Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Insofern vielen Dank für deine Zeit, liebe Barbara. Und vielen Dank auch für den wie immer spannenden Austausch. Ich finde, wenn man dir zuhört, ist immer wahnsinnig viel drin. Und ich glaube, da kann man sich auch einiges abschauen für sein eigenes Leben, sowohl privat wie auch beruflich. Und ich freue mich, wenn wir wieder bald voneinander hören. Alles Gute, mach's gut.
Danke vielmals. Ich freue mich auch auf möglichst viele Days with you.
Ciao, ciao.